Also Sarkopenie ist ein gesellschaftliches, breites Phänomen, was wir leider in unserer Gesellschaft eben noch nicht ausreichend begutachten. Mhm. Und Sie haben ja gerade diesen einfachen Test angesprochen. Den kann man immer mal zu Hause ausführen. Sit and stand heißt dieser Test. Also 15 Sekunden, Aufgabe fünfmal ohne Hilfe der Hände aufstehen, hinsetzen. Wer das nicht schafft, wird innerhalb des nächsten Jahres pflegebedürftig. Und das sollte doch uns Indiz dafür sein, etwas für die Muskeln zu tun und gerade für die schnellen weißen Muskelfasern etwas zu tun.
Professor Probös, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen in unserem Leader Talk.
Ich grüße Sie auch.
Es ist mir eine große Freude, weil ich glaube, dass Ihre Botschaften für unsere heutige Wissensgesellschaft eine besondere Bedeutung haben. Ja, wenn ich jetzt bedenke, dass wir auch bei der fluiden Intelligenz eigentlich ab dem 30., 35. Jahr immer mehr verlieren. Und man sagt ja, so der Professor aus Sydney sagt, dass vor allem Muskel- und Krafttraining eigentlich die beste Prophylaxe ist, intelligent zu bleiben, was in einer Wissensgesellschaft eigentlich der essentielle Aspekt wäre, freue ich mich besonders auf unser Gespräch.
Also ich freue mich natürlich auch, weil ich habe ja jetzt gerade erst das Buch zu den Muskeln geschrieben und wenn man sich damit wirklich auseinandersetzt, dann ist es in der Tat so, dass Muskeln eben deutlich mehr sind als nur eine ästhetische Komponente. Also deswegen freue ich mich, dass Sie sich diesem Thema auch annehmen.
Genau, aus der Perspektive würde ich gerne mit den vielleicht Grundlagen starten. Für mich war es auch interessant in Ihrem Buch zu verstehen, dass Muskel eigentlich unterschiedlich wahrgenommen werden müssen, weil es gibt hier weiße Fasern und rote Fasern. Wenn Sie vielleicht darauf eingehen, weil das auch expliziten Einfluss auch auf unser Training und unser Leben hat.
Ja, ja. Also Muskeln haben natürlich zunächst erstmal verschiedene anatomische Formen. Es gibt Muskeln, die quasi eingelenkig agieren. Das ist in der Regel zum Beispiel der Beuger, der Bizeps, so am Oberarm, der die Jungs ja insbesondere interessiert. Dann gibt es mehrköpfige Muskeln. Nehmen wir mal das Thema zum Beispiel der große Oberschenkelmuskel vorne drauf. Der hat vier Köpfe beispielsweise. Der hat also, der ist ganz differenziert. Und dann gibt es insbesondere ja auch so im Bereich des Oberarms den Trizeps. Da hört man schon, aha, der hat drei Köpfe. Der Quadrizeps hat vier Köpfe, beispielsweise im Oberschenkel. Und dann gibt es gerade so im Bereich des Oberkörpers so Muskeln, die sehen aus wie Vogelfedern. Die lassen uns nach rechts und links, nach vorne und unten drehen und beugen und strecken. Deswegen sind wir im Oberkörper so unheimlich flexibel. Das heißt also, erst einmal ist die Anatomie der Muskulatur schon unheimlich vielfältig und bunt. Und dann gibt es natürlich, wenn man sich dann noch im Mikroskop das Innenleben der Muskulatur anschaut, ganz verschiedene, und da haben Sie richtigerweise gesagt, zum Beispiel rote und weiße Komponenten. Und diese roten und weißen Komponenten sind die Muskelfasern. Und diese Muskelfasern darf man sich eben auch nicht nur als ganz kleine, feine Fibrillen so vorstellen, sondern die sind bis zu 50 Zentimeter lang sogar. Das ist so fast die längste, die läuft so vorne am Oberschenkel entlang. Das ist der Musculus Sartorius, der hat also ganz lange Muskelfasern, während andere eben viel kürzere haben, wie zum Beispiel am Auge der Lidschluss. Der arbeitet zum Beispiel dreimal pro Sekunde für uns, geht immer auf, zu, auf, zu, auf, zu. Und daran sehen Sie auch, wie unermüdlich und leistungsfähig so Muskeln sind. Wenn wir aber ins Innenleben eintauchen, wie gerade schon mal gesagt, gibt es rote und weiße Muskeln. Und die roten Muskelfasern, die sind jene, die ja so im Alltag uns tätig werden lassen. Die geben uns Haltung, aufrechte Haltung. Die geben uns möglicherweise auch die Filigranität, um Massen zu heben, Eier sehr sensibel und feinfühlig hochzuheben. Aber gleichzeitig natürlich auch, lassen sie uns schreiben, lassen uns die Haare kämmen. Das machen die roten Muskelfasern. Die sind rot, weil sie gut durchblutet sind. Die sind klein, fein, sehr sensibel und gut durchblutet und deswegen sind sie ausdauernd. Und das bedeutet für unseren Alltag, wir bewegen uns quasi den ganzen Alltag. Dann, aber auf der anderen Seite gibt es die sportliche Form der Muskelfaser, das ist die weiße. Das ist so der Spitzensport, den aber jeder hat und jeder von uns braucht. Er braucht ihn deswegen, um große Lasten zum Beispiel zu beheben, um eben Gegenstände, die schwer sind, zu bewegen, aufzuheben oder zu tragen. Oder auch mal einen schnellen Lauf zu machen. Auch das machen letztendlich die weißen Muskelfasern. Und nur aus der Kombination von beidem funktioniert der Muskel optimal. Und jeder von uns hat rote und weiße, ist so ein bisschen genetisch bedingt, wie viel mehr der eine oder wie viel mehr der andere hat. Ausdauersportler wissen wir genau, die haben mehr rote Fasern. Spielsportler, Fußballer oder auch Sprinter haben mehr weiße Fasern. Und so ergibt sich letztendlich auch so eine gewisse genetische Prädisposition dabei.
Okay, wie wichtig sind denn die Muskeln jetzt, um einfach wirklich am Leben auch im Alter teilzunehmen? Man hat zurzeit ja eine eindeutige Tendenz Richtung diese Longevity. Ja, es gibt ja sehr viele Studien und die Menschen kümmern sich um deren Alter. Aber es geht ja nicht nur um alt zu werden, sondern im Alter auch fit zu bleiben. Und
also es geht ja um die Lebensqualität und deswegen Longevity ist, also Langlebigkeit ist nicht das einzige Ziel, was wir haben sollten, sondern das Leben sollte ja auch Spaß und Freude machen. Und dementsprechend heißt das Lebensqualität. Das und das einfach dann auch nur, wie Longevity häufig agiert, nur mit irgendwelchen Nahrungsergänzungsmitteln oder mit Hormonersatz zu kompensieren, das geht schief, weil das hat mit Lebensqualität rein gar nichts zu tun. Es findet nämlich nicht nur auf zellulärer Ebene ab, denn wir müssen ja immer wissen, auch wenn der Körper jung ist, ist der Geist schon etwas älter oder wir nennen es erfahrener. Und das muss ja auch miteinander harmonieren und zusammenpassen. Aber zurück zum Einfluss der Muskulatur eben auf die Gesundheit und vor allen Dingen auch auf Langlebigkeit oder Lebensqualität. Wir haben 654 Muskeln, muss man sich vorstellen, und die müssen natürlich gehegt und gepflegt werden. Und vor allen Dingen ist es so, dass sie eine große Bedeutung haben, auch für viele biochemische Prozesse. Denn Muskeln sind genauso beispielsweise wie Fett, denkt man ja auch nicht, ein endokrines Organ. Und endokrin heißt ja, sie schütten hormonähnliche Botenstoffe aus. Sowohl das Fett als auch letztendlich die Muskulatur. Und wir wissen, ich komme mal von der schlechten Seite, vom Fett her, Fett schüttet Adipokine aus. Und Adipokine sind insbesondere jene Substrate, die Entzündungen im Körper fördern, die selbst auch dazu führen, dass das Immunsystem komplett überfordert ist im Sinne der Überlastung. Viele sagen sogar, dass Krebs durch Adipokine deutlich vermehrt auftritt, dass es bestimmte Krankheiten wie Diabetes oder Stoffwechselstörungen anderer Couleur dadurch ergeben. Das machen insbesondere die Adipokine aus der Fettmasse heraus. Auf der anderen Seite stehen die guten, aus der Muskulatur herauskommenden Myokine. Und die Myokine sind also Botenstoffe, die Wachstumsprozesse positiv stimulieren, die auch das Gehirn sehr positiv anregen. Sie haben es ja selber vorhin gesagt, auch der amerikanische Wissenschaftler sagt ja, das Gehirn profitiert von Muskelmasse. Aus zwei Gründen. Erstens werden dadurch Neurogenesis-Prozesse stimuliert. Neurogenesis heißt also, es entstehen neue Nervenzellen in jedem Alter. Und zum Zweiten die neuen synaptischen Verbindungen zwischen Nervenzellen, sodass das Netzwerk deutlich größer wird. Auch das entsteht durch Muskelarbeit. Kinder, wissen wir selber, lernen nur durch körperliche Aktivität, durch Bewegung, durch Muskelarbeit. Das ist im ganzen Lebensalter auch der Fall. Und selbst wenn ich hochbetagt bin, profitiere ich davon. Und das Zweite ist, Muskelarbeit führt dazu, dass die Speicher an Proteinen im Gehirn deutlich größer werden. Und das ist eben dafür da, dass der Baustoff für Reparatur dann auch im Gehirn deutlich leichter fällt, als wenn möglicherweise zu wenig Baustoffe zur Verfügung stehen. Das heißt, das Reservoir zur Reparatur ist dann deutlich größer. Und auf der anderen Seite macht natürlich auch bezogen auf Longevity die Muskulatur eben deutlich länger für unsere Lebensqualität etwas Gutes. Es hält uns nämlich leistungsfähig. Und nehmen wir nur mal das Beispiel, wie vermeide ich Pflegebedürftigkeit, indem ich aufstehen und hinsetzen kann. Wenn man das nämlich nicht kann, wenn die Beinmuskulatur zu schwach ist, das Übergewicht zu groß wird und ich komme nicht mehr aus dem Sessel hoch und habe zu wenig Lebenskraft dafür, aufzustehen, dann ist meine Lebensqualität hin. Das heißt also, Muskulatur sorgt dafür, dass ich Freunde besuchen kann, Tasche tragen kann, Kreuzfahrten machen, Sport treiben kann. All das machen Muskeln. Und das trägt natürlich insbesondere zur Lebensqualität bei.
Ich glaube, Sie erwähnen einen sehr einfachen Test im Alter, wenn man jetzt innerhalb von 15 Sekunden von einem Stuhl fünfmal aufstehen, sich hinsetzen kann, ohne Unterstützung von Händen und Armen, dann ist man fit. Wenn nicht, dann wird man nach einem Jahr zu einem Pflegefall. Das klingt traurig.
Ja, daran sieht man, wie dramatisch das ist. Ein Muskelmassenverlust. Ne? Und wir wissen mittlerweile, und das ist vielleicht für Ihre Zuhörerschaft auch ganz interessant, dass ab dem 60. 70. Lebensjahr alle, normalerweise, wenn sie nicht dagegen steuern, von einem Muskelschwund betroffen sind. Heutzutage leider noch immer schon viel früher, Wenn ich mir die jungen Menschen schon anschaue, haben die auch alle schon einen Muskelmassenverlust. Aber wir wissen, dass die sogenannte Sarkopenie, so heißt das Phänomen, Sarkopenie übersetzt heißt übrigens auch Verlust des Fleisches. Ja, und wenn ich also Fleisch verliere, heißt das Muskelmasse verliere. Dafür da ist, dass unheimlich viele Krankheiten auftauchen. Was ist Sarkopenie? Es ist offensichtlich eine Problematik, die auftritt, wenn der Nerv seine elektrischen Impulse nicht mehr auf die Muskulatur optimal ausführen kann. Das heißt, der Muskel kann nicht mehr kontrahiert werden. Und jetzt sind wir wieder bei den weißen Muskelfasern. Besonders die weißen Muskelfasern sind davon betroffen. Und das heißt also, dass die PS aus der Muskulatur komplett im Alter verschwindet. Wir haben keine Leistungsfähigkeit mehr nach. Und das ist auch insbesondere bei älteren Menschen da. Deswegen stürzen die auch so viel. Deswegen fallen die auch hin. Deswegen können die auch keine Lasten des Alltags mehr absolut optimal bewältigen, weil die weiße Muskelfaser fehlt. Und wenn ich mir so biohistologisch oder morphologisch mal eine Muskulatur eines älteren Menschen über 60 anschaue in der derartigen sitzenden Gesellschaft, dann sehe ich, da sind gar keine weißen Muskelfasern mehr. Und dementsprechend können viele Belastungen des Alltags nicht mehr absolviert werden. Wir sagen, ich werde wohl alt, hat aber nichts mit Altern zu tun, sondern ist ausschließlich ein Prozess der Nutzung. Heißt also, Sarkopenie ist ein gesellschaftliches, breites Phänomen, was wir leider in unserer Gesellschaft eben noch nicht ausreichend begutachten. Nein. Und Sie haben ja gerade diesen einfachen Test angesprochen. Den kann man immer mal zu Hause ausführen. Sit and stand heißt dieser Test. Also 15 Sekunden, Aufgabe fünfmal ohne Hilfe der Hände aufstehen, hinsetzen. Wer das nicht schafft, wird innerhalb des nächsten Jahres pflegebedürftig. Und das sollte doch uns Indiz dafür sein, etwas für die Muskeln zu tun und gerade für die schnellen weißen Muskelfasern etwas zu tun.
Das ist ja, klingt sehr einleuchtend und trotzdem bin ich sehr überrascht, dass, glaube, ab dem 30. Lebensjahr 90% der Menschen gar keinen Sport mehr treiben. Und wenn man jetzt die Statistik anschaut, kann man sagen, wir haben in Deutschland zwischen mehr Millionäre als Leute mit einem Waschbrettbauch, geschweige davon, dass man Waschbrettbauch braucht. Aber wenn man jetzt das ein bisschen aus der Perspektive der Sportfitness anschaut, das ist schon traurig.
Ja, wenn wir wissen, und ich kenne die Statistiken ja, dass zum Beispiel gerade im Kindes- und Jugendalter schon viel zu wenig körperliche Aktivität getrieben wird. Nehmen wir mal die 14- bis 17-jährigen Mädchen, die mir große Sorgen machen. Ja, das sind 91% inaktiv. 91% muss man sich vorstellen. Ja, bei den Jungs sind 12 oder 13 auch nicht viel mehr. Und leider ist das degressiv. Und wenn wir wissen, dass also die meisten Menschen wirklich absolut inaktiv sind im Sinne der Gesundheit. Die Weltgesundheitsorganisation sagt ja, dass wir etwa bis zu 300 Minuten körperlich aktiv sein sollten pro Woche. Das ist nicht so wenig. Allerdings heißt das etwa fünfmal pro Woche 60 Minuten. Das bekommt man schon hin. Und dabei zweimal pro Woche Muskeltraining betreiben sollte, das ist darin enthalten, dann sieht man schon, wenn das die Menschen nicht schaffen, dann sind wir eine Gesellschaft, die unsportlich wird. Und das heißt eben nicht, dass ich nur einmal in der Woche Sport treiben darf, denn wir müssen uns ja überlegen, wir sitzen ja 10,5 Stunden im Schnitt in der Woche, bis zu 10,5 und liegen natürlich darüber hinaus. Das heißt, wir haben wahnsinnig viel Inaktivität. Und dann schaffe ich es nicht, mal mit zweimal pro Woche oder dreimal pro Woche abends Sport, das zu kompensieren. Ich muss vor allen Dingen trainieren, das ist etwas anderes als nur einfach Sport zu treiben. Trainieren heißt also letztendlich auch Reize zu setzen. Und ein Reiz beginnt für die Muskulatur dann, indem sie richtig energetisch ausbelastet wird. Das kennen wir alle. Wenn wir in die dritte Etage gehen, dann ist das da so ungefähr. Dann beginnt der Muskel langsam ja so ein bisschen sich zu ermüden. Genau das ist der richtige Reiz, den Muskulatur braucht. Und ich brauche erhöhte Atemfrequenz, erhöhte Herzfrequenz. Nur einfach spazieren gehen, wie wir häufig von der Politik so hören, das ist völliger Quatsch. Das bringt uns überhaupt nicht weiter. Wir brauchen Trainingsreize, um wirklich die ganzen Probleme der Gesellschaft aktuell zu kompensieren.
Mir fällt hier eine Geschichte, ob das ein Mythos ist, weiß ich nicht. Als Muhammad Ali gefragt wurde, wie viele Liegestützen er schafft, er sagt, das weiß ich nicht in Gänze. Ich fange an, dann zu zählen, wenn es beginnt, weh zu tun. Ja. Das beschreibt im Prinzip sehr, sehr gut die richtige Einstellung zum Training.
Genau, also das heißt, und leider ist das, wird das ja bei uns nicht so richtig auch kommuniziert. Und gerade auch im Internet wird das nicht so richtig kommuniziert. Es reicht nicht, Hocker-Gymnastik und Fallschirmschwingen, um so ein bisschen Reize zu setzen. Nein, ich brauche schon etwas intensivere Belastung, um wirklich leistungsfähig zu bleiben. Aber das Schöne ist, wenn wir da wieder zurück zur Muskulatur kommen, ist, dass Muskulatur in jedem Alter trainierbar ist. In jedem Alter. Egal von wo ich komme. Mhm. Und vor allen Dingen, wie gesagt, das Allerwichtigste ist, und das müssen wir den Menschen da draußen auch wirklich sagen, es geht gar nicht um dicke, große Muskeln. Ja? Es geht einfach darum, die Sarkopenie zu bekämpfen. Denn wenn wir Muskelmassenverlust haben, wissen wir selbst, dass die Herz-Kreislauf-Erkrankungen zunehmen, dass die Stoffwechselerkrankungen zunehmen, Diabetes, Hypercholesterämie, der hohe Blutdruck, auch das metabolische Syndrom in Form von Übergewicht, all das ist begleitet von einem Muskelmassenverlust. Wir sollten nämlich etwa als Mann 40% Muskelmasse im Körper haben und als Frau etwa 30%. Und da draußen hat das sicherlich 80-90% der Bevölkerung nicht mehr. Und da sie eben diese Muskelmasse nicht mehr haben, treten eben viele Krankheiten viel früher auf. Und zum Zweiten, auch die Mortalitätsrate, selbst bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ist deswegen höher, weil Muskelmasse einfach nicht mehr vorhanden ist. Und Muskelmasse hat nichts mit Kraft zu tun. Muskelmasse hat damit etwas zu tun, dass das Orchester des Körpers in einem vernünftigen Verhältnis bleibt. Was meint das Orchester des Körpers? Es meint ein wenig das Zusammenspiel von Fettmasse, Wasser und Muskelmasse. Das sind ja die drei großen Kompartimente des Körpers. Und das muss in einem bestimmten Verhältnis sehen. Wir haben etwa, wie gesagt, eben diese 40-30% Muskelmasse. Wir haben etwa 15-20 oder 20-25% Fettmasse und der Rest ist Wasser. Und wenn wir dieses nicht haben, dann ist, obgleich die Waage immer noch ein vernünftiges Gewicht anzeigt, aber wir Muskelmasse verlieren, verändert sich komplett unsere Hormonsituation, unsere Stoffwechselsituation und letztendlich auch alle leistungsfähigen Organsysteme verlieren an Fähigkeiten, weil eben sich das Verhältnis verschiebt. Muskelmasse etwa auf einem hohen Niveau, das sorgt für das Orchester des Körpers mit einer vernünftigen Melodie.
Wenn ich jetzt eine vernünftige Melodie rausbringen möchte als Dirigent meines eigenen Orchesters, da gibt es ja, glaube ich, unglaublich viele Fans unterschiedlichster Melodien. Ja, es gibt Ausdauertrainings-Fans, es gibt HIIT, es gibt Kraftsport, Stretching, Yoga, CrossFit, Calisthenics. Wo würden Sie die Balance sehen, wenn wir jetzt sagen, wir können dreimal, nehmen wir jetzt einen vielbeschäftigten Manager, wo würden Sie diese 3-4 Stunden in der Woche investieren, um eine vernünftige Melodie fürs Alter rauszubringen?
Ja, also auf jeden Fall 2-mal pro Woche 30-45 Minuten Muskeltraining. Mhm. Und keine Angst vor Gewichten. Wir haben ja über die weißen Muskelfasern gesprochen. Die weißen Muskelfasern brauchen eine Belastung, die oberhalb von 60% der Maximalkraft ist. Mhm. Das heißt also, stemmt jemand vielleicht maximal 100 Kilo, muss er, um die Muskulatur zu trainieren, mit 60 Kilogramm arbeiten, um die weißen Muskelfasern zu erreichen. Da sieht man schon, okay, keine Angst. Aber es wird auch Leistungsfähigkeit sich schneller entwickeln. 2-mal pro Woche 30-45 Minuten Muskeltraining. Mhm. Je älter ich werde, umso wichtiger wird dies. Deswegen, wenn wir das ergänzen noch mit 2-mal pro Woche Ausdauertraining, und da ist es auch egal, was wir tun, egal ob Laufen, Radeln, Schwimmen, Nordic Walken, da muss jeder seine Vorteile für sich erkennen, denn die Muskelzelle weiß ja sowieso nicht beim Ausdauertraining, ist es nur beim Radeln oder ist es nur, ist mein Chef nur beim Schwimmen? Ja, sie weiß nur, ich muss Energie produzieren, die Atemfrequenz ist hoch und der Stoffwechsel wird höher. Was ich tue, ist da völlig egal. Und dann sprechen Sie an, einige Dinge, die man ergänzend machen sollte, wie zum Beispiel Yoga, wie zum Beispiel Calisthenics oder wie zum Beispiel auch Dehnübungen. Die sind für mich immer nur eine Ergänzung. Deswegen ist Yoga für mich niemals eine Trainingsform, die ausreicht, um ausreichend Trainingsreize zu setzen für den menschlichen Organismus. Das Gleiche gilt für Pilates. Das Gleiche gilt für Calisthenics. Das sind immer nur Additionen zu einer grundsätzlichen motorischen Haupttrainingsform, das heißt Muskeltraining und Ausdauertraining. Das kann ich durch nichts ersetzen. Und das, was ich aktuell in der Gesellschaft ja sehe, ist, dass man ja gerne sich über solche Formen wie exotische sportliche Aktivitäten ein wenig ja das Ganze schönredet. Ich mach doch das oder ich mach doch das. Aber der Effekt stellt sich ja gar nicht ein im Sinne dessen, dass ich Muskelmasse erhalte, dass ich die Körperkomposition erhalte und dass mein Herz-Kreislauf-System leistungsfähig bleibt. Das ist das Eigentliche, was ich brauche. Alles andere sind nur Methoden, die mir dabei helfen können, möglicherweise bestimmte Effekte zu erreichen. Aber das ist für mich additiv und niemals alternativ.
Vielen Dank. Ich habe einen riesen Respekt vor den Leuten, die CrossFit machen, weil das eigentlich eine verrückte Mischung aus allem, was man so hat, sowohl Ausdauertraining, hochintensives Training wie auch Kraftsport. Was halten Sie davon?
Ja, ich habe auch da großen Respekt vor. Es ist ja letztendlich nichts anderes als Zirkeltraining, was man ja früher sehr intensiv genutzt hat. Ja. Und das wird auch insbesondere, ich sage Ihnen das bewusst, auch im Alter immer bedeutsamer, dass ich CrossFit-Training mache. Ich würde mir das viel mehr bei den älteren Herrschaften wünschen. Aber es machen ja die 25- bis 30- oder 35-Jährigen. Weil die Alten bekommen ja auch immer die Empfehlung, du musst dich schonen, mach langsam, mach ruhig, bloß keine hohen Intensität. Quatsch! Genau umgekehrt muss es sein. Ja, der junge Mensch braucht meines Erachtens viel mehr Ausdauer, viel mehr Herz-Kreislauf-Aktivierung und so ein bisschen Grundlage des Muskeltrainings. Und später freue ich mich über High-Intensity-Belastungen. Ja, um wirklich auch mal den Puls wieder auf 140, 145 zu fahren. Auch ab 50 oder 60. Macht ja keiner mehr. Aber wenn man mal ans Auto denkt, ja, beim Auto wissen wir, irgendwann muss ich das Auto auch mal auf die Autobahn fahren. Und genauso gut muss der Körper mal auf der Autobahn des Lebens wieder unterwegs sein. Und das heißt eben auch schon mal mit höheren Frequenzen. Nur dann bleibt letztendlich ja auch der Vergaser richtig eingestellt. Weil sonst verklebt er ja. Und deswegen heißt das, ja, keine Angst vor höheren Belastungen. Warum?
Absolut. Aber die Tendenz dazu, dass man so wenig Sport macht, liegt das vielleicht daran, dass wir in eine Komfortzone gefangen sind und Komfort ist unser Feind, weil so komfortabel hatten wir noch nie in unserem Leben. Ich meine, inzwischen lässt man sich sogar Lebensmittel liefern. Das ist ja ein Wahnsinn.
Ja. Ja, also wenn man sich dann das nochmal überlegt, dass wir ja von der Evolution her vor Tausenden von Jahren etwa noch 30 Kilometer am Tag gelaufen sind als Mann. 30 am Tag, um für Nahrung zu sorgen, ja, um die Familie zu versorgen. Das ging auch relativ lange gut, aber wenn Sie nur mal überlegen, dass wir etwa im 19. Jahrhundert noch, ja, also vor 130 Jahren beispielsweise, noch unsere gesamte Energie selbstständig herbeigeschafft haben. Kohle geschüppt, Holz gehackt. Es gab keine Heizung mit Danfoss-Thermostat. Ja, mit computergesteuerten Thermostaten. Da kam eben der Strom noch nicht aus der Leitung, sondern wir mussten uns alles überlegen, wie machten wir das? Es musste alles selber produziert werden. Und damals haben wir noch 8 bis 10 Stunden täglich bis vor 130 Jahren körperlich aktiv uns um unser Leben gekümmert. Und dann kam Bill Gates und alles wurde anders. Ja? Plötzlich war nur noch seit 50 Jahren praktisch 20 bis 30 Minuten körperliche Aktivität pro Tag notwendig. Und jetzt wissen wir, es ist noch weniger geworden. Und da sind wir evolutionstechnisch gar nicht drauf eingestellt. Das bedeutet also, wir sind in der Evolution immer noch sehr leistungsfähig. Da unser Körper aber jetzt sich noch nicht auf die neue Situation eingestellt hat, sind wir immer noch in der Evolution letztendlich ein Energiesparmodus. Es könnte ja morgen mal nichts geben. Wir kennen keine Lieferdienste in der Evolution. Wir leben im Schlaraffenland evolutionstechnisch gerade, weil das kannten wir niemals, dass es Mangelzeiten, Notzeiten gab. Und dementsprechend sind wir im Energiesparmodus und deswegen steht uns genau unser Gehirn ein wenig im Wege. Weil das sagt immer, bleib auf der Couch, spar Energie, bleib schön liegen, mach schön langsam, mach schön ruhig. Aber genau das fällt uns jetzt vor die Füße, weil wir eben als Gegensatz keine Alternative haben, keine körperliche Aktivität mehr haben. Und das macht die Situation so unendlich schwer.
Sollte Ihnen unser Podcast gefallen, bitten wir Sie darum, dass Sie uns abonnieren und uns vielleicht mit einer guten Bewertung unterstützen. Das hilft uns auch bei Algorithmen von Spotify und Apple. Ich bedanke mich herzlichst. Ich meine, für die Menschen ist das immer wieder eine Abwägung zwischen Motivation und Disziplin. Ja? Und ich glaube, für Muskeltraining, um die Kontinuität zu bekommen, braucht man eigentlich Disziplin. Und da für mich irgendwann ist klar geworden, mir ist es zum Beispiel viel einfacher, morgens Sport zu machen, obwohl ich eigentlich abends mehr Energie habe. Aber dann ist das erledigt und ich kann das abhaken. Und ich habe für mich einfach eine bessere Modalität gefunden, damit umzugehen. Und man hat ja mit genug Glykogen in den Muskeln, um 40 Minuten Sport zu machen, auch ohne Frühstück.
Ja. Also Sie sprechen da etwas an. Es sollte natürlich bei jedem immer in den individuellen Rhythmus hineinpassen. Das ist schon mal ganz wichtig. Es sollte, wenn ich wirklich aktiv bin, ja barrierefrei sein. Es muss zu mir passen, aber auf der anderen Seite muss ich auch einen Vertrag mit mir schließen. Ja, Sie haben ja Disziplin angesprochen. Das ist so. Ja, irgendwann mal braucht man keine Disziplin mehr, weil es dann zur Normalität wird. Für mich ist das Normalität. Ich brauche keine Disziplin mehr. Mir fehlt es, wenn ich es nicht tun darf. Ja, da in diesem Modus bin ich ja schon seit fast mein ganzes Leben. Aber auf der anderen Seite, da reinzukommen, das weiß ich, braucht Disziplin, vor allem dran zu bleiben. Und das, was Sie sagen, man muss seinen eigenen Modus finden. Man muss einen eigenen Vertrag mit sich schließen. Aber hier vielleicht auch mal eine kleine Hilfestellung dafür. Erstmal würde ich mir immer wünschen, dass wenn man Zeit hat, dass man Muskeltraining morgens macht, vormittags macht und Ausdauertraining vielleicht doch abends, wenn es denn geht. Warum? Weil das ist biorhythmisch. Wir haben morgens immer die größte Leistungsfähigkeit irgendwo. Ja, und wie Sie schon mal sagen, auch selbst ohne Frühstück ist der Glykogenspeicher für ein paar Minütchen, ein paar Stündchen schon voll. Aber das Krafttraining hinterlässt Spuren. Es hinterlässt deswegen Spuren, weil der Blutdruck ist ein wenig erhöht die ganze Zeit, die Herzfrequenz ist ein wenig erhöht. Und das kann ich abends, nachts nicht gut gebrauchen, weil mich das in meinem Schlafrhythmus stören würde. Deswegen ist häufig das Ausdauertraining am Abend wiederum schlaffördernd, weil es mich runterholt, es kühlt mich ab. Es entlastet mich. Ich kann meine Sorgen wegatmen, weglaufen. Und insofern ist das, wenn man das wirklich sich aussuchen kann, würde ich es genau so machen. So mache ich es in der Regel, weil ich mittlerweile damit persönlich auch gute Erfahrungen gemacht habe. Also ich laufe zum Beispiel immer abends, selten morgens, außer ich bin auf Reisen, da muss ich das anders machen, weil ich damit regenerativ unterwegs bin, eher so unter dem Aspekt, ich bearbeite den Alltag mit. So, wenn man das weiß, dann so ein bisschen den Rhythmus hat, den Vertrag mit sich geschlossen hat, dann würde ich auch noch eine weitere Empfehlung geben. Bitte nehmt euch nicht zu große Ziele vor, wenn ihr einsteigt. Wenn ich mir vornehme, zum Beispiel, muss man sich vorstellen, ich will 20 Kilo abnehmen, ist das meilenweit entfernt. Ganz hinten am Horizont erscheint das. Oder wenn ich mir vornehmen möchte, ich möchte einen Marathon laufen, ist das meilenweit entfernt. Ich brauche mindestens ein Jahr Vorbereitung. Deswegen sollte ich Ziele finden, die ich in 6 Wochen erreichen kann. Warum in 6 Wochen? Weil wir starten ja alle euphorisch, aber wissen, es kommt immer ein Motivationstief. Und psychologisch betrachtet tritt das immer so zwischen 6 und 8 Wochen ein. Also kleine Ziele setzen, die ich nach 6 Wochen erreiche. Ich habe 2 Kilo abgenommen. Ich habe 3 Kilometer am Stück gelaufen. Ich habe jede Woche durchgehalten und habe 4-mal pro Woche Sport gemacht. Dann belohnt man sich. Und setzt sich das nächste Ziel für die nächsten 6 Wochen. Und so schafft man sich über das erste halbe Jahr und dann wird es langsam zu einem normalen Erlebnis, zu einem Motor meiner Lebensqualität, weil dann fehlt es mir irgendwann. Also kleine Scheiben Salami-Taktik anwenden, um letztendlich so ein bisschen in das aktive Leben hineinzufinden, das würde ich vorstellen.
Ich meine, die Routine und das System in Fokus rücken, den Weg, nicht das Ziel, was am Horizont ist. Und ich glaube, was unglaublich hilft, Sie erwähnen ja den Vertrag mit sich selbst schließen oder das Commitment dann vielleicht auch veröffentlichen, weil der Mensch ist ein soziales Wesen und der Druck von außen hilft auch, dran zu bleiben, ja.
Ja, quatsch du über mich. Erzähl, was du Gutes vorhast. Dann wirst du gefragt. Ja, und der soziale Druck könnte natürlich auch, indem man mit Menschen etwas zusammen macht, gemeinsam etwas tut. Auch das ist ja immer, deshalb schließt man ja einen sozialen Vertrag, einen Gruppenvertrag. Und den aufzulösen, fällt natürlich schwerer als so einen individuellen Vertrag. Ja, es gibt wunderbare Strategien und vor allen Dingen, vielleicht auch nochmal, auch wenn das, ich habe ja vorhin gesagt, ich muss schon mal ein bisschen intensiver unterwegs sein. Ist auch richtig. Aber ich muss gleichzeitig auch wissen, es sollte immer ein positives Erlebnis damit verbunden sein. Das bedeutet also, dass ich auch immer das Gefühl habe, es hat mir etwas gebracht, sollte positiv auf meine Stimmung einzahlen. Und dementsprechend auch immer eigene Wege finden, was brauche ich wirklich. Aber ich muss, und das ist die Botschaft, die wir beide ja auch rübergebracht haben, aus der Komfortzone. Ich habe gerade zum Beispiel, bei TikTok hatte mir jemand was zugetickert sozusagen, Cozy Training hieß das, glaube ich. Dort ist dann ein Mädel aus Amerika, die geht morgen aufs Laufband, macht sich erstmal ihren Shake, ihren Proteinshake, und dann stellt sie sich aufs Laufband, stellt natürlich Netflix ein und marschiert da so eine halbe Stunde einfach auf so einem Laufband, ohne große Anstrengung. Quatscht dabei, telefoniert dabei, und das hat nichts, aber auch rein gar nichts mit Training zu tun. Das ist nur, ich beruhige mein schlechtes Gewissen, ich habe mich gerade bewegt. Und genau deswegen ist auch die Empfehlung mit den 10.000 Schritten völlig kontraproduktiv.
Kommt aus der Werbung.
Ich kann 10.000 Schritte, ja, da gehe ich, ich stehe den ganzen Tag irgendwie rum, mache so kleine Trippelschritte oder bin letztendlich auch im Berufsziel auf den Füßen unterwegs, zum Beispiel, indem ich in der Gastronomie unterwegs bin. Das hat aber nichts mit Training zu tun. Da ist der Reiz so unterschiedlich. Ja, das heißt, ich sammle zwar Schritte, aber letztendlich für den Trainingseffekt ist das nur bedingt sinnvoll und notwendig. Meine Leistungsfähigkeit schwindet dennoch, obgleich ich 10.000 Schritte gemacht
habe. Ja, absolut, Herr Professor Froböse. Mir hat immer geholfen, die Leute davon zu überzeugen, diese 10.000 Schritte nur als Witz aufzugreifen, weil das aus einer japanischen Werbung kommt, für einen Schrittzähler aus 70er, glaube ich. Und seitdem ist das die magische Grenze.
Das war 1964, die Olympischen Spiele in Tokio waren dort. Ah, da hat der japanische Hersteller eben das herausgebracht und der Name ist 10.000 Schritte und genau wie Sie sagen, ist ein Marketing-Gag. Es hat auch nichts wirklich mit Erreichbarkeit zu tun für das. Deswegen gehen wir ja sehr viel über das metabolische Äquivalent. Vielleicht schon mal gehört, MET-Werte, MET-Werte. Und die sagen, wie ist der Stoffwechsel? Wie reagiert er bei der jeweiligen körperlichen Aktivität? Und je höher er ist, umso intensiver ist das Training, umso mehr sammle ich MET-Punkte. Und die sind viel besser. Wir gehen davon aus, dass ich mindestens 600 MET-Minuten pro Woche realisieren muss. Um das mal zu sagen, eine Minute stehen ist ein MET. Ungefähr.
Okay.
Drei METs sind gehen. Ja, ruhig gehen pro Minute. Wenn ich aber laufe, habe ich 6 METs. Laufe ich schnell, habe ich 10 MET-Minuten. Und so schaffe ich irgendwann mal 600 MET-Minuten pro Tag. Kann man sehr schön googeln. Das heißt also Aktivität immer in Beziehung setzen. Wie reagiert der Körper darauf? Das ist der eigentliche Sinn. Und je intensiver, umso weniger muss ich auch tun. Ja, weil ich dann schnell auf meine MET-Minuten komme. Je langsamer ich unterwegs bin, umso länger muss ich unterwegs sein. Und genau das bringt uns ja wieder zu unserem Thema zurück. Ich brauche eine gewisse Grundlagenintensität, damit ich überhaupt einen Effekt habe.
Und wenn man jetzt eine gewisse Balance findet zwischen Ästhetik und Kraft, zum Beispiel beim Kraftsport, da gibt es ja auch unterschiedliche Arten, Muskel zu trainieren, hohe Gewichte, niedrige Anzahl der Wiederholungen. Und was würden Sie da empfehlen oder wie würden Sie das einsortieren?
Ja, also die Muskulatur hat, ich sag mal, 4 verschiedene Anpassungsformen. Wenn ich mit ganz, ganz niedrigem Gewicht arbeite, sollte ich am Anfang auch tun, dann lerne ich die Koordination, Bewegungsqualität. Das ist aber so ein bisschen, bevor ich richtig ins Training ansteige, eine Grundlage. Ich übe mal so ein bisschen Bewegungsqualität. Die zweite Anpassung ist die Ausdauerleistungsfähigkeit der Muskulatur. Das heißt, da wird sie lokal besser durchblutet, es bauen sich neue Blutzellen auf, Blutgefäße auf, die Biochemie wird besser. Auch das ist nur Grundlage des Trainings, ist doch kein Muskeltraining. Das machen viele Menschen, empfiehlt man gerade älteren Herrschaften. Nimm doch mal ein Gewicht und mach 20, 30 Wiederholungen. Das ist kein Muskeltraining. Vor allem baut es keine Masse auf, weil es nur im Sinne der Stoffwechseltätigkeit ein wenig auf die Muskulatur einwirkt. Das dritte ist ja der Muskelmassenaufbau. Dadurch wird mehr Eiweiß in die Muskulatur eingelagert und das kennen wir gerade von vielen jungen Menschen, die gerade aufgrund von YouTube und die ganzen Bodybuilding-Follower, die sie ja sind, so ein wenig dann danach zu Magerquark greifen. Aber auch das, und jetzt kommt eine sehr negative Sicht darauf, ist für mich nur bedingt Training, was die machen. Es ist Bildhauerei. Es ist nichts anderes als Körperformung im Sinne der Ästhetik. Ich versuche, meinen Körper so ein wenig zu formen. Aber das Innenleben des Körpers ist noch lange nicht entwickelt dadurch. Es geht nur um die Hülle. Um das Chassis.
Okay.
Deswegen ist der vierte Punkt für mich ganz entscheidend, und zwar eben hohe Lasten zur Ansprache der weißen Muskelfasern. Das bringt die PS in die Muskulatur. Und das braucht eben hohe Belastungen oberhalb von 60% der Maximalkraft und geringe Wiederholungszahlen. Beim Muskelmassenaufbau mache ich etwa 12 bis 15 Wiederholungen und bei der PS, insbesondere für ältere Menschen oder auch für jüngere Menschen mit viel Leistungsfähigkeit, auch gerade für Frauen, hochinteressant, die keine Masse haben wollen, ist es viel wichtiger, hohe Lasten oberhalb von 60, 3 bis 6 Wiederholungen, 8 Wiederholungen maximal. Und dann verbessere ich wirklich meine Körperhaltung, mein Aussehen quasi auch ein wenig. Ich werde strammer, ich bekomme eine bessere Haltung, ich bin aufrechter unterwegs und vor allen Dingen eine größere Leistungsfähigkeit der Muskulatur.
Sie haben jetzt, glaube ich, sehr, sehr gut die Seite des Kraftsportes, bei der Bewegung beleuchtet. Es gibt ja zwei weitere Aspekte, die nicht weniger wichtig sind. Das ist einmal Regeneration, einmal Ernährung. Ja, man sagt ja, der Körper wird in der Küche geformt, nicht nur im Fitnessstudio. Kommen wir kurz zur Ernährung. Ich glaube, da gibt es so viele unterschiedliche Meinungen und dabei noch alle wissenschaftlich belegt. Ich weiß noch nicht, wer die Studie dann in Auftrag gegeben hat und wer die bezahlt. Genau. Aber das ist ja ein Wahnsinn, dass man eigentlich keine Orientierung mehr hat, welche Ernährungsform inzwischen die richtige ist und wie viele Eiweißgramm pro Körpergewicht man braucht. Ja.
Also ich versuche das mal so ein bisschen zusammenzufassen, was so der wissenschaftliche Konsens letztendlich ist. Wir brauchen alle Makronährstoffe. Das Kohlenhydrat ist nicht schlechter als das Protein oder das Fett. Wir brauchen alle drei. Und sind alle gleichberechtigt wichtig. Und aktuell ist zum Beispiel für mich die Diskussion, die ich zu den Kohlenhydraten höre, eine völlig falsche. Ja? Wir haben nur ein Problem in unserer Gesellschaft. Wir essen zu viel Kohlenhydrate.
Und zu schlechte viel vielleicht.
Und dann noch eine schlechte Qualität. Aber das Kohlenhydrat als solches ist der Mastersprit der menschlichen Leistungsfähigkeit. Das ist einfach so. Genauso finde ich die Diskussion Flexitarier, Pesketarisch, Vegan, Vegetarisch auch völlig überflüssig. Mir ist doch egal, ob ein Gericht vegan oder vegetarisch ist. Für meine Performance, für meine Gesundheit ist das auch völlig unrelevant. Vegan ist nicht gesünder als Flexitarisch, Pesketarisch oder Vegetarisch. Es ist eine Lebensphilosophie, der kann ich folgen. Die macht unter ökologischen Gesichtspunkten und Tierwohl wahrscheinlich Sinn. Macht es aber auch vegetarisch. Da kann man sich entscheiden in die eine oder andere Richtung, aber es hat nichts mit Gesundheit oder Fitness zu tun. Auch hier muss man sich einfach selber entscheiden. Und ich finde diese Polarisierung auch völlig überflüssig. Ja, warum macht man das? Nein. Das sind keine Gutmenschen, wenn man sich vegan ernährt. Ja, oder die Vegetarier. Und deswegen sind eben die Flexitarier nicht böser oder für die Gesellschaft einfach das größere Problem. Außer unter ökologischen Gesichtspunkten. Da muss man und kann man drüber diskutieren, welche Alternativen gibt es. So. Das erstmal so zwei Grundbausteine zur Sicht überhaupt. Was bedeutet das? Dann, drittes ist, wir haben ein Grundproblem in unserer Gesellschaft. Also erstens essen wir zu energiegeladen. Ja, immer. Das heißt, und zum Zweiten eben mit viel zu schlechter Qualität, weil wir eben viel zu viel industrielles Food essen. Das heißt, also eine der wichtigsten nächsten Grundlagen ist bitte natürlich biologisch, regional und saisonal. Ja, also versuch bitte, dich auf regionale Produkte zu beschränken und vor allen Dingen auf natürlich biologische und nicht künstlich adaptierte. Gilt übrigens auch für vegan. Wenn man sich mal die Bestandteile der veganen Produkte häufig, Ersatzprodukte häufig anschaut, kriegt man das Graus und Gänsehaut. Ja, also da muss man wirklich sagen, auch da wird viel falsch gemacht. Das redet man sich dann nur schön, weil vegan draufsteht. Aber hochproblematisch, weil hochindustriell verändert. Also hier, wichtig ist für mich, achtet auf die Qualität. Ja, versucht bitte nicht schnell zu essen. Fast Food ist für mich einer der größten Probleme deswegen, weil wir nicht realisieren, was ich esse. Ja, es ist vor allen Dingen für eine große Menge von Menschen quasi beige harmonisiert. Es muss ja allen schmecken und nicht nur mir oder ihnen. Ja, es soll allen schmecken und deswegen ist das Produkt beige, weil es eben der großen Range der Menschen, 90% der Bevölkerung entsprechen muss. Und dementsprechend sind alle Nuancen daraus genommen. Genau deswegen schmeckt es nicht. Heißt also, wenn man wirklich Geschmack haben möchte, dann muss man auf eigene Produkte zurückgreifen, die man selber gemacht hat, weil da hat man alles im Griff. Also koche selber, ja? Und du kannst gerne Meal Prep machen, bereitest dir noch vor für den nächsten Tag oder den übernächsten Tag, ist ja auch nicht schlimm. Wieder ein wichtiger Faktor, isst langsam, weil dadurch entsteht erstens der Genuss, entsteht nur durch Langsamkeit. Und zum Zweiten verbindet sich dann die Kommunikation zwischen Magen und Gehirn erst nach 20 Minuten. Wenn ich mal so eben nebenbei in den Fastfood-Ketten Backstuben, ja, ist ja für mich sowieso die größte Kette, ist ja die größte Fastfood-Kette sind ja die Bäckereien, in Deutschland. Wenn ich da mal eben mal so zwischendurch etwas wegmümle, merkt mein Gehirn ja gar nicht, dass ich etwas gegessen habe. Oder ein anderes Beispiel. Wie um alles in der Welt können wir glauben, dass ein Kaffee, den ich im Bahnhof kaufe, in einer Papptasse, mit so einem Plastikdeckel, mit so einem komischen Nuppel da dran, wo ich immer Angst habe, ich klettere, und mir viel zu heiß, dass der schmecken kann. Das würde doch niemals ein Italiener machen. Der stellt sich für eine Minute an die Bar, trinkt sein Espresso Quatsch drei Takte aus der Porzellantasse, und das ist ein Genuss, der einem Kaffee entspricht. Und hier diese aus Pappbechern getrunkene Plörre, das kann es doch wohl nicht sein. Also wie degeneriert sind wir eigentlich von unseren Geschmackssinnen, dass wir solche Dinge konsumieren? Und wenn man das auch mal ein wenig achte auf Qualität und du wirst merken, dass was du konsumierst, ist ohne Qualität. Ja. Und wenn man dies so ein wenig als weite Richtlinie, und jetzt komme ich wieder, und entschuldigen Sie bitte den Monolog, aber Sie merken, wie ich mich so ein bisschen aufrege.
Ja, kann ich nachvollziehen.
Weil da machen die Menschen so viel falsch. Bitte macht Pausen. Wir verhungern nicht, wenn wir mal ein paar Stunden nichts essen. Aber wir sind ja so eine Mümmelgesellschaft. In jeder Schublade, in jeder Tasche ist ein Gummibärchen, ein Schokolädchen, ein Bonbon mit dabei, weil wir ja immer meinen, wir verhungern. Bitte macht Pausen zwischen den Mahlzeiten. 4 bis 6 Stunden ist ideal. Warum? Aus 2 Gründen. Erstens helfen wir dem Stoffwechsel, wieder sich zu normalisieren, runterzukommen, denn Nahrungsverarbeitung setzt immer viele biochemische Prozesse im Körper intakt hoch, werden also hochgefahren. Und die müssen aber wieder runtergefahren werden. Und dementsprechend hilft in dem Körper die Pausen. 4 bis 6 Stunden dabei, wieder normale, rhythmische Prozesse. Verarbeitung, Pause, Verarbeitung, Pause. So sollte es sein. Zweitens ist es so, dass durch die Pause auch die Müllabfuhr der Zelle und nur durch die Pause die sogenannte Autophagie überhaupt anläuft. Das heißt also, alle müssen wissen, dass nur, wenn ich Pausen mache, die Zelle nicht mit Nahrungsverarbeitung zu tun hat, wird die Zellabfuhr, die Müllabfuhr stattfinden und das reinigt die Zelle, hält sie jung, hält sie vital und das trägt zu Longevity dabei. Genau das, Müllabfuhr. Und jetzt heißt es für mich von der Systematik her, morgens energiegeladen, mittags nährstoffreich, abends eiweißreich. Von der Systematik sollte es so sein. 4 Stunden Pause dazwischen, 4 bis 6 Stunden Pause dazwischen, dann mache ich ganz viel richtig. Qualität dabei. Und wenn ich dann noch ein wenig auf die, Sie haben mich vorhin nach ungefähr den Maßstäben gefragt, ja, maximal 50% der Nahrung sollte aus Kohlenhydraten bestehen, etwa 20 bis 30% maximal aus Fetten, und mindestens 20% etwa angepasst, beim Sportler etwas mehr oder bei alten Menschen etwas mehr Proteine. Umgesetzt auf die Körperform heißt das mindestens 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Proteine, Sportler 1,5, ältere Menschen 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Dann bin ich safe. Und wenn ich diese allgemeinen Grundlinien berücksichtige, dann habe ich noch alle Kulturmöglichkeit, dass der Bayer so essen kann, wie er möchte, und der Norddeutsche auch. Ja, das passt alles da rein. Nur eben diese Systematik, das macht letztendlich die Leichtigkeit auch dann der Gesundheit aus.
Sie haben ja Autophagie angesprochen. In diesem Kontext war ja für mich auch in den letzten 4, 5 Jahren das Thema Intervallfasten ein exzellentes Werkzeug, qualitativ hochwertige Kalorien einfach gezielter zuzuführen und gleichzeitig sich fokussiert zu fühlen. Was halten Sie davon, dass also diese 16:8 oder 18:6, je nachdem,
ja, was man sich. Also die 4 bis 6 Stunden Pause ist für mich auch schon Intervallfasten. Das heißt, wenn ich 6 Stunden Pause mache, ist der Körper im Fastenmodus, weil dann bin ich nüchtern. Ja. Und dementsprechend ist die 4 bis 6 Stunden für mich in der Regel zu wenig manchmal, aber ist für mich die kleine, alltagstaugliche Form des Intervallfastens. Ja. Alles andere ist häufig anstrengend. Aber ich mache das auch sehr häufig. Wenn ich unterwegs bin, natürlich, ich esse tagsüber dann nichts. Ja, ich esse meistens Frühstücke morgens und esse dann abends. Ja, und dann habe ich 12:12, so ungefähr. Ja. Ne? Und das ist für mich meine in den Alltag sehr gut passende Möglichkeit des Intervallfastens. Die führt an ganz viele positive Mechanismen. Ja, ich lerne erstmal anders mit dem Essen umzugehen, viel bewusster auch daran zu gehen, auch mal Ruhe dazuzulassen, andere Gefühle mal zu erleben und vor allen Dingen, wie Sie sagen schon, die Autophagie voranzutreiben und vor allen Dingen auch zu lernen. Vielleicht auch mal ist das schöne Wort, was ja sehr noch interpretationswürdig ist in der Bevölkerung, das ist ja sogar eine Ketose, Ketonkörper zu nutzen. Das heißt, der Körper lernt ja eigene Energie aus der Fettsäure heraus zu resultieren, Ketonkörper zu bauen und diese helfen mir dann möglicherweise auch in sogenannten Hungersnotzeiten eine andere Form zu erlernen. Und da gehe ich auch an meine Reserven dran. Und das ist genau richtig. Und deswegen zahlt das sehr, sehr stark auf meine Gesundheit ein, wenn ich denn Pausen mache. Das sollte jeder von uns realisieren. Und deswegen finde ich die 5:2, also 5 Tage Essen, 2 Tage Pausen, eine Regenerationspause im weitesten Sinne für Magen-Darm-Trakt nicht optimal. Ich würde täglich letztendlich eine gewisse Fastenzeit immer bevorzugen.
Super. Kann ich auch bestätigen, für mich war das so ein Gamechanger. Der nächste Gamechanger war für mich diese permanente Zucker, Blutzuckerüberwachung. Ich habe jetzt 6 Monate so einen Tracker von Abbott getragen und das hat auch mein Verhältnis zu meinem Körper und auch zu der Ernährung und Nahrungsform komplett überdenken lassen. Ich habe jetzt auch alle Teigwaren, vor allem nicht Vollkorn, komplett aus der Ernährung gestrichen, Zucker bis auf sehr dunkle Schokolade eliminiert und ich fühle mich auch so gut wie noch nie. Auch Spaziergang nach jedem Essen, Oliven davor, das ist so wirksam.
Also daran sieht man schon, das sind ja die kleinen Schritte. Ja, ich würde ja keinem den Cappuccino wegnehmen wollen. Ja, aber es gehört, es muss kein Zucker rein, das ist das Erste.
Milchzucker reicht ja schon aus.
Ja, genau. Und zum Zweiten würde ich auch allen empfehlen, bitte konsumiert nicht zu viel Obst. Auch über Obst kaufen sich ja viele frei. Wenn ich wieder auf den Hotels schon mal unterwegs und wenn ich da sehe, was Menschen sich da morgens für Obstportionen, ja, das ist ein Zuckerschock par excellence, ja. Sie meinen, sie würden keine Schokolade essen, aber dann das Obst
hat alles. Fructose.
Nein, da ist Fructose drin. Und Fructose ist viel gefährlicher für die Leber beispielsweise. Die mästet die Leber und deswegen machen sie viel richtig. Und das heißt, also es geht eben nicht nur um den Zucker, den man so über den Löffel in den Kaffee schüttet. Nein, es gibt in vielen anderen Varianten auch den Zucker, über das man sich wirklich bewusst sein. Das gilt gerade auch insbesondere für vegane Produkte oder auch für Industrieprodukte, die massiv mit Zucker angereichert sind. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Es gibt einen Hersteller, der häufig mit Salat und mit Brot, mit seinem Brot wirbt. Also das ist ein richtiges Fastfood-Unternehmen, was sich in jeder Stadt findet. Dessen Brot hat 12% Zucker, muss man sich mal vorstellen. Das heißt also, 12% Zucker besteht dieses Brot, damit es überhaupt schmeckt. Und was man sich da antut, das heißt, man hat jedes Mal, wenn man einen Salat isst mit diesem Brot dabei, eine Zuckerbombe konsumiert. Und genau das ist das Problem. Nicht das Kohlenhydrat als solches, sondern der raffinierte Einfachzucker, den die Industrie uns unterjubelt, der übrigens in Limonaden ist, in Süßgetränken sind. Und ich weiß nicht, wie man möglicherweise heutzutage Bier mit irgendwelchen Geschmacksrichtungen zusätzlich aufpimpt, damit es nicht so bitter schmeckt, hat man da Zucker reingetan. Ja. Und so wird das Bier zur Limonade. Genau das ist eines der Grundprobleme, weil wir ständig dann immer den Zuckerspiegel hochhalten. Deswegen freue ich mich, dass Sie es auch mal ausprobiert haben. Das sollten alle mal tun. Sich hier so am Arm, am Oberarm, so ein kleines Messgerät, ist ja total preiswert, mal oben aufkleben zu lassen. Gibt einen kleinen Stich unter die Haut, aber dann hält das Teil dort. Und wenn man das mal dann über eine App selber kontrolliert, was das für den Körper bedeutet, dann wird man schockiert sein, was man seinem Stoffwechsel alles so anbietet.
Ja, ich habe mit einem Kollegen über Bananen diskutiert, weil ich gesagt habe, Bananen sind so überzüchtet, dass in jede Banane sind 22 Gramm Fructosezucker, dass es, wenn man danach nicht joggen geht für eine Stunde, dann lagert das sich alles im Fett, ja, und belastet Leber. Das ist ein Wahnsinn.
Ne? Ja, wie Sie schon sagen, Obst ist total gefährlich. Und gerade auch, wie gesagt, also wenn, dann sollte man wirklich echt auf relativ zuckerarme Obstsorten zurückgreifen. Ja? Und das kann man auch tun. Aber so eine Banane, gerade eine braune Banane, ja, die strotzt ja von Zucker. Das ist ja total verrückt. Also wenn Banane, dann sowieso nur die grüne. Ja, aber die schmeckt nicht gut. Das ist mir schon klar. Ja? Also das Gleiche gilt übrigens auch für alte Kartoffeln. Wenn Sie vergleichen, alte und junge Kartoffeln, sind die jungen Kartoffeln immer die besseren für die Gesundheit als die altgelagerten. Ich weiß, auch hier ist eine Frage der Geschmacksrichtung. Aber deswegen, achtet bitte darauf, was ihr konsumiert. Und vor allen Dingen, die Industrie hat ja nur drei verschiedene Formen, uns irgendwelche Geschmack neben den künstlichen Aromastoffen zu geben. Das ist Fett, Zucker oder eben letztendlich so ein bisschen Salze. Und alle drei sind nicht gut in der Menge für unseren menschlichen Organismus.
Ja. Da wir jetzt nicht so viel Zeit haben, Herr Professor Froböse, ich habe noch eine weitere Frage, die, glaube ich, auch die Geister aktuell sehr bewegt und polarisiert: Nahrungsergänzungsmittel.
Ja.
Das heißt,
braucht man in bestimmten Phasen grundsätzlich erstmal nicht, wenn man sich vernünftig ausgewogen ernährt, was aber die wenigsten Menschen tun. Also was braucht man? Wir brauchen in unseren Breiten ja Jod. Wir sind ein Jodmangelland. Eindeutig. Und deswegen entweder Jod, auf Jodetten oder ähnliche Produkte zurückzugreifen oder eben regelmäßig jodiertes Salz zu nehmen. Und übrigens, da ist das Himalaya-Salz keine gute Lösung. Da ist nämlich nichts drin. Also deswegen aufs jodierte Salz
greifen. Okay.
Ja, um immer darauf zurückgreifen eben und dem Körper mit Jod. Jod ist für die Produktion von Schilddrüsenhormonen essentiell wichtig. Es geht nicht ohne. Und da wir ein Jodmangelland sind, sind gerade viele, viele Schilddrüsenprobleme, gerade bei Frauen, gehen wir davon aus, 4 Millionen Frauen haben Schilddrüsenprobleme, ist das Jod häufig Verursacher dessen, weil es mangelt. Dessen? Zweitens, im Oktober bis März Vitamin D3 konsumieren, substituieren. Warum? Weil das Licht einfach nicht vorhanden ist. 90% des Vitamin D wird über die Haut in Kombination mit Sonne produziert und dementsprechend gerade auch zulassen, in den Sommermonaten ruhig auch mal ohne großen Sonnenschutz unterwegs zu sein, eine gewisse Zeit, um auch hier möglicherweise eben die D3-Produktion zu. Aber bei den meisten ist es so, dass ab Dezember der Speicher von D3 leer ist. Bedeutet also Oktober bis März substituieren.
Welche Menge?
2.000 bis 3.000 internationale Einheiten pro Tag sollten es sein. Ja. Das darunter reicht es in der Regel. Mindestens, also 2.000 bis 3.000, immer mal den Spiegel kontrollieren lassen. Frauen sollten immer ihren Ferritinspiegel kontrollieren lassen. Eisenmangel ist da nicht selten, gerade bei Sportlerinnen ist es häufig der Fall. Also Ferritinwert ist ja die Speicherform des Eisens. Immer nachschauen lassen, wie hoch ist der. Und der sollte schon eine gewisse Dimension haben, um wirklich Leistungsfähigkeit zu erbringen. Oberhalb von 50 sollte er schon auf jeden
Vor allem Vegetarier. So,
und das Letzte ist, und das Letzte ist auf jeden Fall immer auf Proteine achten, auf die essentiellen Aminosäuren achten. Ja? Und wenn ich das nicht schaffe, alternde Menschen schaffen das nicht. In der Rekonvaleszenz, in der Reha-Phase, sich aufhaltende Menschen nach einer großen Operation, da reicht es in der Regel nicht aus, das, was sie im Krankenhaus bekommen, oder so schlecht ist es ja häufig. Kinder im Wachstumsprozess schon mal darauf achten. Also, und Eltern im Pflegeheim, wenn man sie dort leider vorfindet, auch immer mal mit Proteinen versorgen. Also Sportler machen das. Ich habe auch immer einen Shake hier. Aber für mich ist das nur als Reserve. Wenn ich weiß, ich kann mich nicht ausgewogen ernähren, ich habe keine Zeit oder ich an diesem Tag wirklich nicht die Möglichkeit gehabt, mich ausreichend zu versorgen, dann greife ich zum Shake. Warum denn nicht? Das ist ja nicht schlimm. Alles andere kann ich über normale Ernährung, die bunt, regional und saisonal ist, in der Regel kompensieren.
Und die Unterschiede bei den Shakes, es gibt ja vegane oder ganz normale Whey, oder nicht ganz normal, sondern wirklich hochwertige Whey-Proteine.
Whey-Proteine,
genau. Was ist da jetzt aus Erbsenprotein, hat ja eine andere biologische Wertigkeit wie ein Whey-Protein. Wie geht man damit um?
Genau. Also ich bin auch in der Regel weniger bei den Whey-Proteinen eher und weniger bei den pflanzlichen Proteinen, auch wenn das gerade modern ist, natürlich. Aber wir brauchen die essentiellen Aminosäuren, also eine hohe biologische Verfügbarkeit. Und da ist für mich erstmal die Edamame, die Sojabohne, die beste Qualität. Ja, das ist erstmal vom Produkt her. Wenn man sich etwas Gutes tun möchte, greift man mal zur Edamame regelmäßig. Aber ansonsten würde ich immer zu gut kontrollierten tierischen Produkten, Whey oder Molke, aber im weitesten Sinne schöne Molkeproteine zurückgreifen, ja, weil eben die essentiellen Aminosäuren dort in großer Qualität vorhanden sind. Aber es ergibt sich im Alltag einfach ein Mix aus den verschiedenen Proteinen, um wirklich Garant dafür zu sein, dass alles vorhanden ist. Heißt also, ja, die sollen nicht kontaminiert sein, bitte nicht im Internet bestellen, wenn dann im Reformhaus oder der Apotheke kaufen, nach maximaler 100%iger biologischer Verfügbarkeit, Wertigkeit schauen. Wenn da 100% draufsteht, dann ist man sicher.
Perfekt. Herr Professor Froböse, mit Ihnen kann man ewig reden. Ich würde gerne zum Abschluss unseres Gesprächs 3 Fragen stellen, die wir immer unseren Gästen stellen. Gibt es ein Buch, das Sie in Ihrem Leben sehr stark bewegt oder geprägt hat, das Sie empfehlen können?
Ah ja, das würde ich schon sagen. Ich habe natürlich viele Bücher gelesen, aber eins kann ich Ihnen sagen, mich hat Karl May sehr, sehr geprägt.
Okay.
Das ist vielleicht ungewöhnlich, aber dort habe ich vieles gelernt, über Kulturen, über Menschen, über Verhältnisse von Menschen untereinander, über den Einfluss verschiedener gesellschaftlicher ja, Modalitäten und, weil dort sind ja, das sind ja Reiseberichte durch verschiedene Regionen. Ich habe viel gelernt und gerade durch die ersten 6 Bände, von durch die Wüste bis zum Der Schut, das war der 6. Band, das alles erfahren, würde ich sagen, das war für mich eines der prägendsten Literaturereignisse, wenn man es denn dazu zählen darf, was ich wirklich sehr, sehr, sehr genossen habe. Und nicht nur einmal, sondern mehrfach bereits gewesen.
Ungewöhnlich. Toll, toll.
Ungewöhnlich, ne?
Ja? Die zweite Frage ist, was würden Sie mit all Ihrer Lebenserfahrung von heute Ihrem 20-jährigen Ingo empfehlen? Ein Ratschlag.
Immer bei sich bleiben. Ja, das ist, glaube ich, dann das Wichtigste. Relativ unbeirrt bei seiner Zielsetzung bleiben. Ja, also was möchtest du gerne machen? Was aber natürlich nur durch Engagement und Leistung geht. Aber wenn man das Ziel einmal gefunden hat, dann auch versuchen, es doch durchzusetzen, zu erkämpfen. Man scheitert dabei. Es geht niemals geradlinig. Und das zu akzeptieren, glaube ich, ist das Wichtigste. Man braucht eine gewisse Resilienz dabei. Die Niederlagen werden kommen, aber verliere dein Ziel niemals aus den Augen.
Sehr schön. Und dann die abschließende Frage, zugegebenermaßen auch die schwierigste. Was ist für Sie der Sinn des Lebens?
Ja, ist wirklich wahrscheinlich also für mich persönlich ist es so, dass ich mit hoher Lebensqualität, ja, gemeinsam mit meiner Familie ein erfülltes und vor allen Dingen erlebnisreiches Dasein genießen möchte, ohne dass sich andere Menschen damit schädigen.
Und der Vorteil ist, dass sehr, sehr viel davon liegt in ihrer eigenen Hand. Deswegen ist man bei sich wiederum. Vielen herzlichen Dank für dieses inspirierende Gespräch, lieber Herr Professor Froböse. Ich freue mich, mit Ihnen
sehr
gesprochen
zu
haben und wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.
Dankeschön, dass ich bei Ihnen sein
durfte. War mir eine Freude. Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.